Martin, wir haben eine Anfrage gestellt.
Zu fahren ohne Fahrschein oder was?
Mhm, und warum?
Na, ich denke, weil es scheiße ist, wenn Leute dafür in den Knast gehen, oder?
Stopp, Polizeigewalt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.
Hallo, und ihr habt es gerade schon gehört. Das Thema dieses Piratencasts ist Fahren ohne Fahrschein, und mit bei mir sind heute Martin, unser Piratenstadtrat, und Tropf, der sich sehr an das Thema eingenudelt hat. Ich bin Stefanie, und ja, fangen wir mal ganz einfach an. Was ist denn jetzt passiert? Ihr habt Anfrage gesagt. Wer, wie, was hat denn dazu welchem Thema eine Anfrage gestellt?
Also formal hat Martin gestellt, aber die Geschichte geht eigentlich vor irgendeiner Frage los. Die Geschichte geht damit los, dass wir an irgendeinem Abend in irgendeiner netten Runde saßen, ich weiß gar nicht mehr, wer dabei war, und uns gefragt haben, wie funktioniert es eigentlich mit diesem Schwarzfahren? Ne? Also apropos zum Begriff, ja, Schwarzfahren ist das, was man normalerweise hört. Den Begriff, den wir hier sonst benutzen, der ist Fahren ohne gültigen Fahrschein, weil es halt Leute das nicht cool finden, wenn man Schwarzfahren sagt. Also halten wir uns da dran, weil das ein paar Leute glücklich macht. Wir saßen zusammen, haben darüber nachgedacht. Wir wussten, man kann dafür in den Knast kommen, aber vielmehr nicht. So, und wir hatten keine Zahlen dazu. Also haben wir unsere Fragen aufgeschrieben, und dann ist das irgendwann bei Martin aufgeschlagen.
Ja, und die Thematik, die ist ja schon seit Jahren, Jahrzehnten, vielleicht sogar schon zig Jahrzehnten, im Raum, ja, man kann für Fahren ohne Fahrschein, kann man in den Knast kommen, für Knöllchen oder für sein Brötchen nicht bezahlen, aber nicht. So, und das ruiniert oder verschlimmert auch das Leben von vielen, vielen Menschen. Und genau das war die Frage an jedem Abend: Wie oft passiert das? Passiert runtergebrochen halt auf Dresden, auf die DVB. Wie groß ist das Problem hier eigentlich? Und was können wir als Gesellschaft, was können wir als Partei, was können wir als Politik dagegen tun? Oder was können wir dafür tun, dass es halt besser wird? Und so hast du dich ja dann dankenswerterweise da richtig reingefitzt. Und ja, du hast eine Anfrage gestellt. Und ja, jetzt erzähl mal, was ist denn dabei dann rausgekommen?
Ja, eine ganze Menge. Also vielleicht muss man erstmal erklären, was passiert, weil der Prozess dieses Fahren ohne gültigen Fahrscheins, der ist gar nicht so einfach. Also eigentlich sind es technisch gesehen zwei Prozesse, die parallel ablaufen, aber ganz von vorne. Sagen wir jetzt also, jemand sitzt in der Bahn, sagen wir jetzt einfach mal ich sitze in der Bahn, ich habe keinen gültigen Fahrschein dabei. Und jetzt kommt also jemand vorbei, kontrolliert mich und stellt dann fest, okay, ich habe keinen gültigen Fahrschein. Und dann wird das irgendwie erstmal aufgezeichnet, festgehalten. Denn laut den Beförderungsbedingungen des VVO, die damit auch, also unseres Verkehrsverbundes, die gelten dann auch für die DVB, muss man eben so einen Fahrschein haben. Den hatte ich dann nicht gehabt. Und dann muss ich eine Vertragsstrafe zahlen. Ja? Und diese Vertragsstrafe, die heißt erhöhtes Beförderungsentgelt, und die ist 60 Euro hoch. Das heißt, wenn jemand ohne gültigen Fahrschein fährt, dann nimmt die DVB damit 60 Euro ein. So die Idee. Und dann haben wir also erstmal gefragt, okay, wie viel kriegt er denn da so rein? Und die DVB sagt 710.000 Euro. Dann haben wir im gleichen Atemzug auch gefragt, wie viel das kostet. Und dann sagt die DVB, in Summe sind das uns ungefähr 1,9 Millionen Euro.
Pro Jahr jetzt, oder?
Wir haben pro Jahr und im Durchschnitt gefragt.
Okay.
Genau, und ne, also 700.000 Euro Einnahmen, 1,9 Millionen Ausgaben. Und da sind uns das erste Mal schon die Augen rausgefallen, weil wir uns dachten so, okay, das heißt, wir nehmen jetzt 1,2 Millionen Euro für so komplex Fahrscheinkontrollen, zünden die einfach an und die sind weg. Wenn wir das alles jetzt sofort auffüllen würden, hätten wir 1,2 Millionen Euro mehr in der Tasche, unmittelbar erstmal. Ja, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen diskutieren. Und uns sind so sehr die Augen rausgefallen, dass wir das gleich noch ein zweites Mal gefragt haben. Also diese Frage, wie viel war es denn jetzt, steht in beiden Anfragen drin, weil wir uns gedacht haben, die haben sich einfach verschätzt, aber anscheinend haben sie es nicht.
Ja, oder die Zahlen vertauscht. Also das war mein Gedanke, als ich das so gelesen habe, dass einfach die beiden Zahlen vertauscht waren. Ja.
Ich meine, die Angst, die ja dahinter steht, ist, wenn man jetzt nicht mehr da irgendwie steht mit der Kontrollkeule oder der 60-Euro-Keule, dass dann niemand mehr Fahrscheine kauft. Und diese Angst kann ich ein bisschen verstehen von der DVB. Ja, also die hätte ich ja auch. Wobei wir hier vielleicht einfach mal ein für alle mal festhalten sollten. Die Piraten fordern einen fahrscheinfreien ÖPNV oder wir könnten auch sagen das 0-Euro-Ticket. Bahnfahren hat kein Ticket zu brauchen. Ich steig da ein und fertig ist. So. Und dafür stehen wir ein. Punkt. Da gibt's eigentlich keine Debatte.
Jetzt hast du uns das ja mit den 60 Euro schon ein bisschen vorgerechnet. Wann verlangt die DVB denn überhaupt dieses erhöhte Beförderungsentgelt?
Ja, das ist nämlich ein bisschen ein witziger Fall und da wird's schon dubios. Weil eigentlich ist das sehr klar geregelt. Es gibt Beförderungsbedingungen, das ist ein Vertrag. Mhm. Und jetzt ist es ja aber so, so ein Vertrag, den muss man jetzt nicht durchsetzen. Die DVB kontrolliert da nicht jede Person. Ja? Die bei manchmal sieht sie das halt einfach nicht, wenn ich ohne gültigen Fahrschein unterwegs bin, weil sie halt ihren Vertrag da nicht durchsetzt. So. Und wir fragen dann also, in welchen Bedingungen verlangt die DVB denn das? Und dann, was sie im Wesentlichen machen, ist, sie copy-pasten uns die Beförderungsbedingungen. Was sie damit implizit sagen, es gibt keine Ausnahmen. Wir fragen, wann verlangt ihr das? Und sie schicken uns die Bedingungen zurück. Also immer, wenn sie das feststellen. Mhm. Eine Frage später fragen wir, wie häufig passiert das denn? Und dann sagen sie, ja, das passiert im Jahr 35.000 Mal und 9.000 Mal davon sind Belehrung auf Kulanz. Ja, in der ersten Frage sagen sie, diese Bedingungen gelten, in der nächsten fragen sie, wir lassen Kulanz walten. Da sind jetzt das zweite Mal die Augen rausgefallen. So. Das geht noch ein bisschen weiter, weil dieses erhöhte Beförderungsentgelt, das gibt es in zwei Varianten. Es gibt das in der Geschmacksrichtung voll für 60 Euro. Ja. Und es gibt in der Geschmacksrichtung, ich habe eine gültige Fahrkarte, ich hatte sie bloß nicht dabei. Das kostet 7 Euro. Das ist, fühlt sich an wie so eine Bearbeitungsgebühr, ist aber nach wie vor ein erhöhtes Beförderungsentgelt. Und das ist auch ein Recht, das wird mir als Fahrgast durch die Beförderungsbedingungen zugestanden. Ja, solange ich diesen Fahrschein innerhalb einer gewissen Frist nachreiche, zahle ich maximal 7 Euro. So. Und das versuchen wir dann auch rauszukriegen, wie häufig das ist. Und das fragen wir die DVB dann auch, weil in der ersten Anfrage erklären sie uns das nicht so richtig. In der zweiten Anfrage fragen wir dann explizit danach. Und der Name von diesem 7 Euro erhöhten Beförderungsentgelt ist ermäßigtes erhöhtes Beförderungsentgelt. Also fragen wir die DVB nach einem ermäßigten erhöhten Beförderungsentgelt. Mhm. Darauf antworten sie, jedoch wird bei einer Kontrolle lediglich festgestellt, dass der Fahrgast keinen Fahrausweis hat. Weitere Daten werden statistisch nicht erhoben, sodass man nicht feststellen kann, ob dieser Fahrgast für einen ermäßigten Fahrschein berechtigt wäre oder nicht.
Ja, ermäßigter Fahrschein ist doch das, was die Kinder kaufen.
Richtig.
In meiner Welt, also.
Ein Fahrrad, ein Hund und ein Kind, die sind ermäßigt. Die haben unsere Frage nicht gelesen. Und wir haben das jetzt auch nicht irgendwie doof gemacht, ne? Also wir schreiben da wortwörtlich, welche Fälle sind ermäßigt, in Klammern nach Paragraph 9 Absatz 5. Das ist dieser 7-Euro-Absatz.
Ja, also wir zitieren eigentlich deren Vorlagen und die verstehen's nicht?
Die gehen absolut schludrig mit der Anfrage um und das wird sich noch ein bisschen durchziehen, dieses Muster. Ich habe es dann mal schnell ausgerechnet, weil sie haben uns ja gesagt, sie sehen 700.000 Euro rein. Mhm. Wir müssen wissen, 35.000 Fälle fallen ein, minus 9.000, die Belehrungen sind. Und davon gehen, soweit ich weiß, nochmal weitere 9.000 ab, die an ein Inkassobüro gehen. Darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, was so ein Inkasso eigentlich tut. Das heißt, bleiben 17.000 Fälle übrig, dann kann man ein lineares Gleichungssystem lösen und wenn man das tut, kommt da raus. Von den 17.000 Fällen, etwa 11.000 sind 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt und 6.000 Fälle sind 7 Euro, also dieses jemand reicht seinen Fahrschein nach. Aber das musste ich jetzt ausrechnen, ob die Zahlen stimmen, keine Ahnung. Das ist jetzt meine Rechnung hier, die ich ganz aus der Anfrage gemacht habe. Die DVB sagt das nicht offiziell. Aber vielleicht sollten wir mal über das Inkasso reden. Und Stefanie, du bist ja stolze Besitzerin eines abgebrochenen Jurastudiums.
Ganz stolz, ja.
Was macht denn so ein Inkasso? Wann kommt das überhaupt zum Zug?
Also, ihr kennt das vielleicht normalerweise, wenn ihr vergessen habt, eine Rechnung zu bezahlen. Dann kommt mal eine Mahnung und so in der Regel nach der dritten Mahnung oder sowas geht das dann ans Inkasso, wenn ihr euch immer noch nicht gemeldet habt. Da kommen dann noch mal ein paar Bearbeitungsgebühren drauf, weil die Leute beim Inkasso müssen ja auch von was leben. Und da kommt dann ein dicker Brief erstmal, dass ihr doch zu Termin X nochmal eben zahlen sollt, eben mit einer ordentlichen Gebühr drauf, mit im Zweifel Verzugszinsen drauf. Und spätestens dann ist die Kacke am Dampfen. Dann müsst ihr wirklich, wirklich bezahlen. Und dann theoretisch, wenn sich das halt immer mehr erhöht, kann dann auch mit diesem Inkassobüro eben eine Zahlung in kleineren Einheiten, also dass ihr, was weiß ich, wenn es jetzt eine Forderung von 200 Euro ist, 4x50 Euro bezahlt und dann einmal im Monat. Das könnt ihr dann theoretisch ausmachen. Und dann gibt's noch die Besonderheit, das hast du vorhin schon mal erklärt, diese Forderung, die können entweder an das Inkassobüro verkauft werden oder halt bleiben bei, ja, in diesem Fall der DVB. Und du hast gesagt, es bleibt auch bei der DVB, richtig?
Genau. Also die Frage ist so ein bisschen, wem gehört die Forderung und wer darf entscheiden, was damit passiert? Wenn die verkauft wird, dann, keine Ahnung, sagt die DVB, hier habt ihr das Recht, 60 Euro einzufordern. Damit ihr das Recht, könnt ihr euch dann für einen Betrag kaufen, was weiß ich, 5 Euro, für 12 Euro oder whatever. Und das macht die DVB aber nicht. Die gibt diesem Inkassobüro Geld. Und das Inkassobüro macht dann im Auftrag der DVB, geht das dann hin und sagt, yo, wo sind unsere 60 Euro plus Gebühr? Das sind übrigens so grob 260.000 Euro im Jahr. Also die DVB gibt dem Inkassobüro 260.000 Euro im Jahr. Was insbesondere witzig ist, weil die DVB ja nur 700.000 Euro im Jahr einnimmt. Das heißt, die Einnahmen werden zu einem Drittel grob von dem Inkassokosten wieder aufgefressen. Ich schlag mir gerade vor die Stirn, falls man es nicht sieht.
Nee, die Leute können es nicht sehen.
So. Und das ist natürlich auch ein inhaltliches Problem. Wer 60 Euro nicht hat, hat auch nicht 60 Euro und Inkassogebühr.
Richtig.
Unfug, so. Aber wie geht's denn dann weiter? Weil das Ding ist, das Inkasso, das ist eigentlich nur eine unfreundliche Variante zu sagen, wo ist meine Kohle?
Halt im allerallerschlimmsten Fall geht's dann vor Gericht. Also wenn du dann eben diese Gebühren, die wir jetzt halt schwer sagen können, weil wir kriegen ja immer noch unvollständige Antworten auf alles.
Ich kann es konkret sagen, die Kanzlei Holzhaus und Partner übernimmt das, Zitat, die Konditionen unterliegen der Verschwiegenheit, Zitat Ende.
Richtig.
Dann geht's zum Gericht und weiter?
Also es geht dann, wie gesagt, vor Gericht. Erstmal gibt's eine zivilrechtliche Forderung. Also es gibt dann einen Titel, der eingefordert werden kann. Also
ein Titel ist nur ein hübscher Zettel am Ende des Tages. Es ist ein hübscher gestempelter Zettel.
Es ist ein hübscher gestempelter
Zettel. Da steht drauf, ich krieg von dir Geld.
Okay. So. Und wenn du kein Geld hast, hast du im Zweifel halt irgendetwas anderes. Sei es ein Gehalt, das du beziehst, sei es eben Dinge in deiner Wohnung. Also das ist noch ein bisschen kompliziert, aber theoretisch kommt dann eine Pfändung. Und das ist wirklich, wirklich unangenehm, weil im schlimmsten Fall erfährt halt deine Arbeitgeberin, dass du dieses offene Verfahren hast, dieses Inkassoverfahren, was dann auch wieder halt Probleme mit sich tragen kann. Also, und was natürlich auch nicht außer Acht zu lassen ist, wir haben ja leider Gottes eine Schufa und da kriegt ihr dann auch noch einen Eintrag, dass es eben diese Pfändungsverfahren gab. Also Leute, die sich's nicht mal leisten können, sich ein Ticket zu kaufen, haben dann diesen ganzen Quatsch hinten nochmal dran, was ihr Leben mit Sicherheit nicht einfacher macht und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in Zukunft ein Ticket erhöhen können, auch nicht erhöht.
Also, ne, zu Deutsch, wenn du dir das 2,50-Ticket nicht leisten kannst, ist am Ende dein Handyvertrag teurer.
Richtig.
Das ist der Mechanismus. Und da kommt man auch nicht raus, ja? Das ist ein sogenanntes zivilrechtliches Verfahren, ne? In Deutschland haben wir dieses Strafrecht, du hast was Böses gemacht und jetzt gibt's auf den Deckel, prinzipiell weil, und das Zivilrecht, du hast jemanden einen Schaden gemacht, in diesem Fall ist der Schaden 60 Euro, Vertragsstrafe, die du nicht zahlst, das ist der Schaden. Und weil du den Schaden nicht zahlst, wird dir jetzt irgendwie ersetzt. Und dieser Ersatz ist diese Pfändung, ja? Weil du die 60 Euro nicht zahlst, nehmen wir dir dein Gehalt oder dein Konto ab, auf dem dann hoffentlich 60 Euro drauf sind. Da kommt man aber raus. Ja, also man kommt aus diesen ganzen Eintragungen nicht raus. Da wird dann irgendwo vermerkt, das sogenannte Schuldnerregister, und das ist öffentlich, das liest dann die Schufa und so weiter. Aber man kann halt nachweisen, ich habe kein Geld, ich kann nicht zahlen. Da gibt's einen Freibetrag, der ist nicht hoch, der liegt knapp über 1.000 Euro. Aber die darf man behalten, weil man halt irgendwas zum Leben braucht. Jetzt gibt's aber auch einen Bereich der Juristerei, in dem gilt der Grundsatz, Geld hat man zu haben. Da ist das völlig egal, wenn man kein Geld hat. Und das ist das Strafrecht. Stephanie, was passiert denn im Strafrecht, was hat man da und was passiert, wenn man kein Geld hat, obwohl man es zu haben hat?
Ja, im aller schlimmsten Fall, wenn das strafrechtliche Verfahren dann aufgemacht wird und du eben das Geld nicht hast, geben wir als Staat das Geld auf, dich einzusperren zu dann x Tagessätzen, je nachdem, wie lange das Ganze schon geht. Ja, und das ist das, wo Martin schon am Anfang gesagt hat, im schlimmsten Fall kommen die Leute, weil sie halt sich, ja, zukünftig sind es bald sogar 3,10 Euro nicht leisten konnten für eine Fahrt in Dresden, landen sie dann im Knast.
Also das ist irgendwie so ein ganz seltsamer Mechanismus. Erst sagt man den Leuten, hier ist die Geldstrafe. Ja, das ist ein separater Prozess. Ja, das hat mit diesen 60 Euro überhaupt nichts zu tun. Das ist ein sogenanntes Strafverfahren. Das wird aufgemacht, einfach nur, weil man mit einem ungültigen Ticket unterwegs war. Ja, scheiß auf diese Vertragsstrafe. Nichts davon ist relevant. 2,50 Ticket nicht dabei gehabt, Strafverfahren. Wie genau das dazu kommt, da haben wir auch nochmal nachgefragt. Aber grundsätzlich hast du dann irgendwann so ein Urteil liegen, da steht dann drinne hier, du musst, was ist das dann, sogenannte Tagessätze bezahlen. So, keine Ahnung, ja. 30 oder 60 oder was auch immer. Und das ist dann halt eine Geldstrafe. Und 30 Tagessätze ist halt so viel Geld, wie du in 30 Tagen verdienst. Und das musst du dann zahlen. Und wenn du das nicht hast?
Dann halt eben Knast.
Für 30 Tage.
Ja.
Und das ist der Teil, wie man durch Fahren ohne gültigen Fahrschein ins Gefängnis kommen kann. Jetzt ist in diesem Fall, ich hatte ja vorhin gesagt, der Schaden ist 60 Euro. Das ist der zivilrechtliche Schaden. In dieser Strafsache geht es um diesen ursprünglichen Fahrschein, den man nicht hatte. Aber der Schaden eigentlich, der entsteht, ist super niedrig. Ja, 3 Euro. Ja, ich gehe ja nicht hin und zeige jemanden an wegen 3 Euro. Und genau das tut die DVB aber schon. Diese 3 Euro sorgen aber dafür, dass sie das beantragen muss. Der Staat kommt, die Staatsanwaltschaft, der kommt nicht an und sagt, ey, du bist irgendwie ohne gültigen Fahrschein gefahren, wir knasten dich ein. Sondern die DVB muss hingehen und sagen, ey, du bist ohne gültigen Fahrschein gefahren, und dann dick mit dem Finger auf dich zeigen, da reichen die den ganzen Beweise ein und dann kommt die Staatsanwaltschaft an und sagt, hier, du Strafverfahren, Anzeige, komm vor Gericht, so, wir klären das jetzt. Das heißt, die DVB macht hier einen Prozess, stellt diesen sogenannten Strafantrag und am Ende steht eine Verurteilung. Und am Ende dieser Verurteilung, wenn man steht, entweder eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe. Und wenn die steht und man keine Kohle hat, die zu bezahlen, obwohl eben dieser juristische Grundsatz gilt, Geld halt man zu haben, dann geht man eben in Bau. Also interessiert, der Anfang dieses Prozesses ist der Strafantrag. Wir fragen also die DVB, Blättern, in wie vielen Fällen pro Jahr stellt die DVB Strafantrag? So, das beantworten sie erstmal nicht, deshalb haben wir das nochmal gestellt.
Ja, und unter welchen Bedingungen? Das ist ja das Spannende, weil nicht alle, die ins Zivilrechtliche theoretisch rutschen könnten, kriegen ihren Strafantrag. Er ist ja gleich wieder komplex.
Das ist ja auch das nächste Abgefahrene. Das sind ja zwei parallele Prozesse.
Ja.
Nur weil ich meinen Fahrschein nachreiche und also diese 7 Euro bezahle, heißt das nicht, dass ich keine Anzeige dafür bekommen kann. Im Gegenteil, ich kann zu Hause einen Fahrschein liegen haben und die DVB kann mich trotzdem anzeigen. Das ist nirgendwo geregelt, dass sie das nicht machen. So, sie sagen, sie stellen in 3.700 Fällen pro Jahr Strafantrag. Das heißt, 10 Strafanträge pro Knast. 10-mal täglich geht die DVB das Risiko ein, dass irgendjemand für Fahren ohne gültigen Fahrschein in den Knast kommt. So, uns interessiert dann, unter welchen Bedingungen passiert denn das? Was muss ich denn machen, damit die DVB diesen Strafantrag stellt, beziehungsweise sie nicht stellt? Und sie sagt dann in der ersten Anfrage bei Wiederholungstätern, wir sitzen dann davor, sind uns wieder die Augen rausgefallen, wir dachten uns so, was ist denn jetzt eine Wiederholung?
Ja, das zweite Mal, theoretisch, wenn du es ganz eng siehst.
Also ich bin in meinem Leben schon mehrfach ohne gültigen Fahrschein gefahren, aus dem einfachen Grund, dass ich Schüler war und halt mega verpeilt. So, ich habe noch nicht so einen Strafantrag bekommen. Dann fragen wir da also nochmal nach, was denn die DVB jetzt als Wiederholungstäterin versteht. In der Anfrage haben wir das ziemlich hart aufgeschlüsselt in so 5 Teilbereiche, weil wir Angst hatten, dass die sich schon wieder irgendwie rauswieseln. Und dann stellt sich also raus, wenn man innerhalb von 2 Jahren 2-mal ohne gültigen Fahrschein erwischt wird, dann ist man Wiederholungstäterin und hat mit einem Strafantrag zu rechnen.
Ja, wenn du täglich fährst, ist das schon mal drin, dass du 2-mal dein Portemonnaie vergisst und Pech hast.
In 2 Jahren? Ich finde das absolut krass. Also
du, ich hatte Phasen in meinem Leben in Leipzig, dass mir das häufiger passiert.
Also ich finde das ein Unding. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die das nur machen, wenn man dann nichts nachgereicht hat. Davon schreiben sie hier aber nichts, ne? Ja. Also laut der Antwort der DVB, zweimal vergessen in 24 Monaten, Strafantrag. So. Dann fragen wir noch ein bisschen weiter, in wie vielen Fällen denn jetzt dieser Strafantrag gestellt wird, obwohl jetzt das erhöhte Beförderungsentgelt bezahlt wurde. Ja, das ist dieser Punkt. Die können diese Anzeige immer stellen. Egal, ob du deine 60 Euro bezahlt hast oder nicht, die Anzeige, den Strafantrag, den können die stellen. So, und das sagen sie auch, ja, es besteht keine logische Verknüpfung zwischen Zahlung des erhöhten Beförderungsentgelts und der Frage, ob der Strafantrag gestellt wird. Sie sagen außerdem, daher ist keine Aussage möglich. Das heißt, irgendwie haben die eine liederliche Verwaltung. Ja, die schreiben das nicht auf.
Cool.
So. Und das zieht sich noch durch. Wir würden nämlich gerne wissen, wie viele Leute gehen jetzt eigentlich in Bau dafür? Was ist denn so die kollektive Strafe, die wir als DVB, als Stadtgemeinschaft Dresden auslösen im Jahr? Wie viele Leute müssen wie lange in Knast? So, das weiß die DVB nicht. Das liegt ja beim Gericht, das entscheidet ein Gericht. Das könnte jetzt die DVB, könnte sich das aufschreiben, macht sie aber nicht. Wir fragen deshalb die DVB nach den staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichen. Das ist einfach so eine Nummer oder ein Zeichen, das vergibt halt die Staatsanwaltschaft für so einen Fall, für so einen Vorgang. Und dann sagen wir, ja, geben Sie uns mal bitte alle für die Strafanträge seit 2020. Ja, sollte eigentlich in einem digitalisierten Büro kein Problem sein. Die DVB, diese Angaben werden bei der DVB nicht erfasst. So.
Also können sie auch nicht zurückziehen, weil sie haben ja nirgendwo Unterlagen.
Also ich verstehe es nicht, ne? Du schreibst an die Staatsanwaltschaft hin, Moinsen, hier, da ist jemand schwarz gefahren, hier sind die Beweise. Und die Staatsanwaltschaft sagt so, vielen Dank, hier ist ihr Aktenzeichen. Und die DVB nimmt dann diese Antwort und tut ihnen Schredder, oder wie? Also ich meine, nicht erfasst, das heißt doch, die haben nicht mal das Papier, wo das draufsteht. Die
heften das nicht mal ab.
So, die nehmen die Antwort von der Staatsanwaltschaft und tun ihnen Schredder, noch im Briefumschlag. Ich finde das, also...
Also, wahrscheinlich nicht, aber das sagen sie. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist ja, sie können nicht mal nachvollziehen nach dieser Angabe, ob ein Strafverfahren zum Beispiel doppelt gestellt wurde. Also bei Menschen, die halt öfter schwarz fahren, könnte das ja wegen einem Vorgang zum Beispiel sein. Oder wenn die Anna gerade im Urlaub ist und Henriette übernimmt, dass da irgendwo wo mal ein menschlicher Fehler ist, die können es ja gar nicht kontrollieren, ob dann zweimal Strafverfahren eingereicht wurde.
Also...
Theoretisch.
Bei dieser Antwort sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. Ja. Die merken sich die Antworten von der Staatsanwaltschaft nicht. Okay.
Sie müssen sich's nicht merken, sie müssen es verwalten.
Wir haben ja diese zweite Anfrage gestellt, wo wir nochmal ein paar Nachfragen gestellt haben und da fragen wir dann relativ kritisch nach, ne? Laut der Anfrage so und so, wer auf unserer vergangenen Anfrage werden die staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichen bei Strafanträgen nicht erfasst. Wie verhindert die DVB AG dann das doppelte Stellen von Strafanträgen zum selben Vorgang? So, und dann sagen sie halt, naja, das wird im SAP erfasst. Ja, die haben da so ein System, da machen die ein Häkchen rein, haben Strafantrag gestellt, fertig. Okay. Jetzt gibt es eine zweite Frage. Die DVB sagt nämlich auch, sie nimmt manchmal diese Anträge zurück. Jetzt muss man ja der Staatsanwaltschaft irgendwie erklären, diesen konkreten Vorgang bitte beenden, weil wir wissen ja, die DVB hat davon 3.700 pro Jahr am Laufen. Wir fragen also, ne, komplettes Zitat jetzt, Sir. Die Anfrage im Falle einer Rücknahme des Strafantrags. Wie kommuniziert die DVB AG den konkreten Vorgang an die Staatsanwaltschaft? Antwort DVB. Die DVB AG erklärt die Rücknahme des Strafantrags schriftlich gegenüber der Strafverfolgungsbehörde. Zitat Ende.
Keine Brieftaube. Also, sorry, das ist schon wirklich... Also, es ist kein singendes Telegramm, das hätte ich mir auch denken können.
Und hier hört halt meine Beziehung mit der DVB auf. Vorher habe ich immer gedacht, die wollen das nicht richtig beantworten. Ja, die haben nicht so richtig Lust, die machen das wirklich waschig schnell, schnell. Gerade, dass sie das den Begriff ermäßigt bei diesem erhöhten Beförderungsentgelt nicht verstanden haben. Okay, geschenkt. Aber hier weichen sie der Frage ganz eindeutig aus. Ja, also, wie kommuniziert die DVB AG den konkreten Vorgang? Ich habe nicht gefragt, wie kommuniziert die DVB AG mit der Staatsanwaltschaft, sondern wie den konkreten Vorgang? Und das beantworten sie einfach nicht.
Ja. Das ist schon eigentlich eine Trollantwort, das tut mir leid.
Und das geht weiter. Ja, weiter im Text, nächste Frage. Ja, es gibt ja diese Belehrungen auf Kulanz. Was bedeutet Kulanz in diesem Fall? Und dann sagt die DVB die schöne Non-Antwort, aktuelle Ereignisse und Entwicklung können die Entscheidung beeinflussen. Okay, weiter schreibt die DVB. Die Lebenssituationen der Fahrgäste sind äußerst verschieden und bei begründeten Anlass wird auf Einzelfälle eingegangen.
Also wenn du nett lächelst.
Wir verlassen hier das feste Regelwerk und beginnen damit irgendwie nach Nase zu entscheiden. So, und wir wissen auch, wie das endet bei solchen Fällen. Das endet darin, dass irgendwelche Leute, die sich einen Anwalt leisten können oder eine Anwältin, dass Leute, die gutes Deutsch in Schrift oder Sprache beherrschen, Leute, die der gegenüber der Sachbearbeiterin vielleicht sympathisch sind, vielleicht persönlich vorstellig werden und dann irgendwie ganz zufällig weiß, mitteleuropäisch und genauso wie die Sachbearbeiterin im Sachbearbeiter aussehen. Ja? Also ich will das nicht unterstellen. Solche Effekte sind denkbar und die DVB tut gar nichts, die Vermutung solcher Effekte bei mir auszuräumen. Wir fragen sie dann auch noch, unter welchen Bedingungen die DVB denn jetzt Kulanz gewährt. Sie sagt gar nichts, sie sagt dann siehe Antwort zuvor, also dass sich da manchmal die Entscheidung beeinflusst werden kann, was eine absolute Non-Antwort ist.
Also sie hätten wenigstens, es gibt Vorgaben für die Bearbeiterin oder sowas schreiben können. Wenigstens das, weil so ist es ja wirklich so, naja, aus dem Bauch. Und dann ist eben genau dieser Spielraum da, den du gerade beschrieben hast, der absolut missbraucht werden kann.
So. Und es geht dann noch ein bisschen weiter. Wir fragen sie, sie sagen in der ersten Anfrage, erwähnt die DVB, dass sie auch einen Strafantrag im begründeten Einzelfall zurücknimmt. Das heißt, sie hat den die Staatsanwaltschaft losgeschickt, verknackt den Typen und dann sagt sie halt, stopp doch mich. In begründeten Einzelfällen. Und wir sitzen natürlich davor und sagen, hey, was ist denn jetzt ein begründeter Einzelfall? Fragen also danach, wie definiert die DVB AG einen begründeten Einzelfall? DVB, dafür gibt es keine Definition. Gut, okay, kann ich nachvollziehen. Ja, es ist begründet, das ist immer ein bisschen schwierig. Also, wir haben mit sowas gerechnet, fragen also direkt in derselben Anfrage nochmal, welche Begründung haben denn in der Vergangenheit zur Zurücknahme des Strafantrags geführt? Und hier werde ich ein bisschen sackig. Die DVB AG schreibt, Zitat, zu einzelnen Sachverhalten werden keine Erklärungen abgegeben. Soweit kann ich das nachvollziehen, ja? Mhm. Ich will ja jetzt irgendwie nicht auch Informationen zu jemand Konkretes. Sie schreiben weiter. Insbesondere nicht als Handreichung, welche Gründe vorgetragen werden müssten, um mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Rücknahme zu bewirken.
So, und jetzt müssen wir wirklich mal sagen, das hast nicht du als Tropf eingereicht, das hat für uns der Martin gemacht, in parlamentarischer Vertretung. Das ist nicht einfach irgendwas, was sich irgendwer ausgedacht hat, das ist eine richtig offizielle Anfrage.
Ja, die Antwort heißt Willkür. Wir machen das willkürlich und sagen dir nicht, nach welchen willkürlichen Gesetzmäßigkeiten, die wir aufgestellt haben oder auch nicht, wir handeln. Geh nach Hause, tschüss.
Eben.
Ich finde Willkür nicht akzeptabel für eine AG oder für jedes Unternehmen, das uns als Stadtgemeinschaft Dresden gehört.
Vor allen Dingen auch mit dieser Begründung, naja, nicht, dass ihr Ärsche das dann einfach ausnutzt. Weil, sorry, das steht für mich da.
Ja, und es geht auch hier explizit, sagen sie ja, welche Gründe vorgetragen werden müssten. Der DVB geht es ein Scheiß darum, welche Gründe vorliegen. Ja? Es geht nur darum, was ich sage. Und da sind wir wieder dabei. Wer Deutsch in Schrift und Sprache nicht besonders gut beherrscht, wer vielleicht keine Anwältin hat oder sonst jemanden, der das für er oder sie übernehmen kann, steht einfach vor dieser DVB mit einem Nachteil gegenüber all denen, die diese Vorteile genießen. Was soll der Scheiß? So, und wir haben gerade noch parlamentarische Anfrage angesprochen. Ja, wir versuchen hier eine parlamentarische Kontrolle gegenüber der DVB auszuüben. Und sie wieseln sich in etlichen Fragen ganz, ganz weit rundherum. Zum Beispiel fragen wir, ob die DVB denn jetzt Schwerpunkte für die Kontrollen vorgibt und wenn ja, welche und in welchem Rahmen. Ja, wie gibt die DVB Schwerpunkte vor? Wie funktioniert das? Erklärt es uns. Und die DVB schreibt im Wesentlichen, ja, das erfolgt in sogenannten Prüfabschnitten und die ändern sich. Ja, konkret ist das die zweite Anfrage in der Frage Nummer 12. Sie schreiben dann so 2,5 Sätze. Es ist nur ein sehr langer Satz, ich ziehe zurück. Aber da steht nichts drin. Sie sagen Prüfabschnitte und die ändern sich. Das war nicht die Frage. Ja, wir wollen wissen, wie das funktioniert. Erklärt es uns. Und die Krone setzen sie der Aktion auf. Wir fragen sie dann nach einer Ausschreibung, die DVB gemacht hat. Ja, diese Leistung dieser Kontrollen der Fahrscheine wird ja ausgeschrieben.
Ja.
Und darin verlangt die DVB mindestens 4.200 verwertbare Feststellungen pro Monat.
Also muss eine Quote erfüllt werden.
Ja.
Auf und Deutsch.
Wir wissen es nicht. Und deshalb fragen wir dann auch wortwörtlich, was versteht die DVB AG darunter? Nee, die DVB darunter. Seitens der DVB AG erfolgt keine Stellungnahme. Das ist eine parlamentarische Anfrage. Das ist nicht irgendwie Tropf klopft mal und fragt höflich, sondern das ist parlamentarische Kontrolle und der entziehen sie sich ja einfach. Und das bringt mich eigentlich zu dem Takeaway oder dem das, was ich hier rausziehe. ist nämlich, dass die DVB hier gluckenhaft auf Informationen sitzt. Ich habe ganz den Eindruck, sie hat Angst, dass wir hier ihr 700.000 Euro im Jahr Einnahmen im Jahr Geschäftsmodell kaputt machen wollen. Und dass sie sich jetzt dagegen wehren, indem sie uns nicht die Wahrheit sagen. Und damit habe ich ein Problem. Weil am Ende ist es eine politische Frage, ob wir sagen, wenn jemand sich eine Einzelfahrt nicht leisten kann, wollen wir, dass dieser Person so viel Schaden zugefügt wird, dass sie am Ende im Knast landet. Wenn eine Einzelfahrt nicht bezahlen kann, soll unter Umständen im Knast landen. Das ist das, was wir momentan als Dresdner Stadtgesellschaft hinnehmen und aktiv sagen, indem wir unsere Klappe halten, ja, indem wir das so weiter passieren lassen. Wir könnten uns auch hinstellen und sagen, wir machen das nicht, wir stellen keine Strafanträge. Wir bräuchten aber mal Daten, um das zu entscheiden. Wir müssten irgendwas haben, auf das wir hier diese Entscheidung basieren können. Und genau das machen wir gerade. Wir fragen die DVB, okay, wie sieht's denn aus? Was ist denn der Status quo? Ihr wisst es, sagt es an. Und sie tun's nicht. Sie greifen ja aktiv in den demokratischen Entscheidungsprozess ein, indem sie Informationen vorenthalten. Und ich finde es nicht richtig.
Das ist jetzt die große Frage. Wir haben schon zwei Anfragen gestellt. Wie geht's denn dann jetzt weiter nach diesen zum Großteil Null-Antworten?
Wir haben ja nicht nur zwei Anfragen bislang gestellt, wir haben ja auch einen Antrag eingereicht, nämlich die DVB soll aufhören, die Strafanzeige zu stellen und damit Leute in den Knast zu bringen. Dieser Antrag ist von Oberbürgermeister Hilbert nicht zugelassen worden, aus formalen Gründen, die, wenn man Jurist ist, vielleicht nachvollziehen kann. Du hast gefragt, wie geht's weiter? Wir werden also diesen Antrag jetzt umformuliert, so dass er nicht abgelehnt werden kann, nochmal im Stadtrat jetzt stellen. Mal gucken, wie dann Hilbert damit umgeht. Und dann geht's ja in den Stadtrat, dann kann es die politische Entscheidung geben, ob Leute halt für einmal schwarz waren oder zweimal schwarz waren, ohne Fahrschein in den Knast gehen sollen. Und das andere ist, es sollte dann eine dritte Anfrage geben. Also wir müssen jetzt nochmal die Dinge, wo sie sich halt rausgewunden haben, halt nochmal noch präziser fragen. Und ja, das wird jetzt passieren.
Wir sollten vielleicht nochmal eine Sache zu diesem Antrag sagen, ja? Dieser Strafantrag, das ist der Teil mit dem Knast. Also vorhin hatten wir erläutert, dass es diesen Teil mit dem Inkasso, der Teil mit der Schufa, ja, diese 60 Euro, die bleiben. Es geht einfach nur drum, niemand soll für Fahren ohne gültigen Fahrschein in den Knast müssen. That's it. Dieser Teil mit der Inkasso, den 60 Euro, den Fahrscheinkontrollen, das kann wegen uns alles erhalten bleiben. Und wir müssen auch dran denken, die DVB, die nimmt ja kein Geld von dem Strafantrag ein, ja? Die nimmt ja nur durch diese 60 Euro Geld ein. Wenn jemand in den Knast geht, kriegt die DVB AG davon nichts. Übrigens, auch wenn jemand die Geldstrafe bezahlt, kriegt die DVB AG davon rein gar nichts. Es geht alles an Freistaat. Das heißt, wir wollen eigentlich aus Sicht der DVB gar nichts ändern. Wir wollen weniger Leute in den Knast bringen. Wir überlegen auch, ob man denn jetzt dagegen klagen kann. Also, ne, grundsätzlich, wie gesagt, ist eine parlamentarische Anfrage. Und auf die darf man nicht einfach nicht antworten. Da gibt es relativ klare Fristen, innerhalb der die beantwortet werden muss. Und wie gesagt, die muss beantwortet werden. Und ich würde durchaus sagen, die Antworten, die wir hier gekriegt haben, beantworten nicht unsere Fragen. Das ist ein bisschen eine schwierige Konstellation, weil die DVB AG ja eigentlich nicht Teil der Stadtverwaltung ist, sondern irgendwie der Stadt gehört. Aber zu 100%. Und das heißt, die Stadt versteckt sich hier irgendwie durch so ein privatwirtschaftliches Konstrukt. Ich finde das irgendwie nicht richtig, weil für uns, aus unserer Sicht, macht es jetzt keinen Unterschied, ob die DVB AG ein privatwirtschaftliches Unternehmen oder Teil der Stadtverwaltung ist, für das, was wir wissen wollen. Weil sie erbringt eine Dienstleistung, die von der Stadtgemeinschaft in Dresden in Auftrag gegeben wird und beansprucht wird. Und dann haben wir irgendwie auch ein Recht, da zu wissen, was da los ist.
Ja, eigentlich kein schlechtes Schlusswort. Ich danke euch sehr für die Einblicke. Wir halten euch auch auf alle Fälle von den Piraten aus auf dem Laufenden, ihr Zuhörenden da draußen. Danke Martin, danke Tropf und bis bald.
Tschüss.
Stopp, Polizeigewalt, bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin wohnen.
Ein Cannabis Social Club.